ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Zwischen Hoffnung und Angst nach dem Umsturz in Syrien. Nach diesem Sturz des Assad-Regimes in Syrien zeigen sich deutsche Politiker erleichtert, warnen aber gleichzeitig vor übertriebener Hoffnung. Kanzler Scholz will zukünftig Regierende unter anderem daran messen, ob sie wirklich allen Syrern ein Leben in Würde und Selbstbestimmung möglich machen und mit ihren Nachbarn auch in Frieden leben. Keiner weiß, wie sich das entwickeln wird, wie die Macht in Syrien in Zukunft verteilt wird. Ich habe heute Morgen gesprochen mit Moritz Behrendt, unserem Korrespondenten, zuständig für die Region. Herr Behrendt, Assad ist geflohen. Er und seine Familie haben offenbar in Moskau Asyl bekommen. Gab es denn von Seiten der Regierungstruppen so gar keine Gegenwehr mehr gegen den Vormarsch der Rebellen?
Es gab zum Schluss wirklich kaum noch Gegenwehr, auch wenn der Generalstab der Armee noch am Samstag lauthals im Staatsfernsehen verkündete, unsere tapferen Truppen leisten Widerstand, haben für hunderte Tote bei den Aufständischen gesorgt und sehr viele Verletzte. Was jetzt nicht ganz klar ist, ist, kam dieser Befehl zum Rückzug der Armee aus der Führung von ganz oben oder waren die Truppen einfach komplett demoralisiert und sahen kein Motiv für das Assad-Regime zu sterben? Man kann vielleicht zusammenfassen, in diesen letzten anderthalb Wochen oder knapp zwei Wochen der Offensive sind ja vielleicht 800, 900 Menschen gestorben, darunter etwa 100 Zivilisten, das meiste aber Soldaten des Assad-Regimes.
Nun sind also die neuen Machthaber in Damaskus. Was hört man denn von dort? Ist da jetzt alles weitgehend ruhig? Wie ist die Situation für die Einwohner?
Offiziell herrschte in der Nacht bis zum Morgen Ausgangssperre. Das hat viele Menschen aber dennoch nicht davon abgehalten, auf die Straßen zu gehen. Viele feierten weiterhin den Sturz Assads. Andere durchstreiften seine Luxusresidenz, posierten dort für Selfies. Es kam aber auch zu Plünderungen, etwa in der Zentralbank, und es sind auch Gebäude in Brand geraten. Und es gab auch in der Nacht wieder Luftangriffe aus Israel auf Ziele in Damaskus. Dabei soll es sich um wichtige Institutionen des Staates gehandelt haben.
Was ist denn nun eigentlich mit den Assad-Anhängern? Gibt es da aktuell eine große Fluchtbewegung? Was haben die zu befürchten?
Also von einer ganz großen Fluchtbewegung von Assad-Anhängern habe ich noch nichts gesehen und gehört, was sehr auffällig ist. Viele Minister aus der Regierung von Präsident Assad sagen nun, sie stehen bereit für einen friedlichen Übergang und der Präsident, also Assad, habe nicht genug auf die Opposition gehört. Also das kann man sicherlich als so ein bisschen ein Wendehalsmanöver ansehen. Es gibt auch die Bekundungen der neuen starken Leute, die Islamisten unter der Führung der Hayat Tahrir al-Sham, dieser Miliz, sagen alle jeden Tag, wir wollen keine Rache üben und wer sich uns nicht entgegenstellt, hat auch nichts zu befürchten. Aber was diese Bekundungen wert sind, das wird sich zeigen. Und gerade Angehörige von Minderheiten, Kurden, Christen, Jesiden, da haben durchaus einige Angst, dass es zu Übergriffen kommen könnte. Aber das ist bislang nicht im großen Maße der Fall gewesen. Wollen wir hoffen, dass es dabei bleibt.
Man vergisst es leicht. Bis vor kurzem gab es noch ein funktionierendes ziviles Leben in Damaskus. Man konnte dort zum Beispiel in die Oper gehen. Wie sieht das denn jetzt aus? Was ist von den neuen Machthabern zu erwarten? Wie haben die sich denn bisher in den Städten, die sie bereits erobert haben, gegeben? In Aleppo, in Idlib?
Ja, vielleicht noch ganz kurz zu dem funktionierenden Leben. Das war natürlich ein funktionierendes Leben innerhalb einer diktatorischen Ordnung. Und die Baath-Partei durchzog wirklich alle Adern des Staates. Jeder Verband, auch jedes Opernhaus war kontrolliert von der Diktatur. Wie die neuen Machthaber sich geben werden, vielleicht kann man es ein bisschen auf Idlib schauen. Dort hatten sie schon seit einigen Jahren die Macht. Da ging es ihnen vor allem um die Kontrolle der Macht, haben Rivalen ausgeschaltet, aber natürlich auch versucht, das öffentliche Leben weitgehend für sich zu kontrollieren. In welchem Ausmaß ihnen das in Aleppo und auch Damaskus, die kulturell viel lebendiger sind, gelingen wird und ob das überhaupt ihr Ziel ist, das wird abzuwarten sein.
Was für ein Wochenende, wieder mit einer Nachricht, die die Lage im Nahen Osten verändern wird. Die Herrschaft von Bashar al-Assad ist zu Ende. Er hat Damaskus verlassen, ist außer Landes geflohen, hat offenbar Asyl in Russland bekommen. Die letzte Unterstützungstat, die Putin noch leisten konnte für seinen Schützling. Und nun haben islamistische Gruppen das Sagen in Syrien. Anna Osius über dieses Umsturzwochenende.
Sie tanzen und feiern auf den Straßen. Syrerinnen und Syrer am Sonntag in der Hauptstadt Damaskus nach dem Sturz des langjährigen Diktators Assad. Sie reißen Assad-Plakate von den Wänden, stoßen Statuen vom Sockel und rufen Freiheit. Viele können nicht glauben, was passiert ist. Vor allem nicht die vielen Häftlinge, die aus Assads Foltergefängnissen freikommen. Wartet, ich breche das Schloss auf. Habt keine Angst, Schwestern. Emotionale Szenen bei der Befreiung eines Frauengefängnisses bei Damaskus. Manche der Insassen haben nach eigenen Angaben seit Jahren kein Tageslicht gesehen und waren vom Tod bedroht. Wir sind jetzt im Zentrum von Damaskus und dieser ehemalige Häftling. Ich schwöre bei Gott, für heute war die Vollstreckung meiner Todesstrafe angesetzt. Vor 30 Minuten von mir und diesem Mann. Unsere Hinrichtung wäre heute gewesen. Ein zweites Leben. Durch eine Blitzoffensive in einem rasanten Tempo war es den islamistischen Aufständischen gelungen, binnen weniger Tage durch Syrien zu marschieren, strategisch wichtige Städte einzunehmen. Erst die Millionenstadt Aleppo, dann Hama, schließlich Homs und dann sonntagfrüh die Hauptstadt Damaskus. Der syrische Diktator Assad geflohen. Russland hat ihm und seiner Familie Asyl gewährt. Aus humanitären Gründen, wie es aus Moskau hieß. Syrien steht nun nach mehr als 50 Jahren Herrschaft der Assad-Familie vor einem Neuanfang. Doch noch ist nicht klar, wie es weitergeht. Die Aufständischen sind Islamisten. Der Anführer der HTS-Miliz, al-Julani, gehörte einst zum syrischen Ableger von al-Qaida. Jetzt geben sich die Aufständischen gemäßigt. Wir senden eine Nachricht an das syrische Volk mit all seinen Gruppierungen, so der Leiter der Einheit, der Damaskus erobert hat, Anas al-Zarqadi. Wir sagen, Syrien ist für alle da, für die Drusen, Sunniten, Alawiten und alle anderen. Wir werden die Menschen nicht behandeln, wie es die Assad-Familie getan hat. Syrien ist für alle da und wir sind mit allen, so Gott will. Doch sind das mehr als nur Lippenbekenntnisse? Syrien stehen ungewisse Tage und Wochen bevor. Für viele Syrerinnen und Syrer weltweit überwiegt trotzdem erstmal die Freude, die Hoffnung auf einen Neuanfang.
Die Hoffnung ist da. Syrien ist bürgerkriegsgebeutelt und jahrzehntelang von der Assad-Familie autokratisch und äußerst brutal beherrscht worden. Dieser Zustand ist nun beendet. Islamistische Rebellen haben Assad verjagt und die Macht übernommen und viele Syrer bejubeln ja dieses Assad-Ende. Andere fürchten, dass die neuen Machthaber ähnlich brutal regieren könnten. Wie geht es weiter mit Syrien? Darüber habe ich gesprochen mit Dr. Andreas Reinicke. Er ist Nahost-Experte und Direktor des Deutschen Orient-Instituts in Berlin. Ich habe ihn zunächst nach diesen islamistischen Rebellen gefragt, die Assad vertrieben haben. Was für Gruppen sind das? Wofür stehen diese Kämpfer? Welche Art von Staat schwebt denen vor?
Das wissen wir bislang nicht. Wir wissen, dass der Anführer al-Julani oder al-Sharaa, wie er sich jetzt wieder nennt, ein Muslimbruder ist, ein islamisch geprägter, ich nenne es jetzt mal Politiker, der ursprünglich zu al-Qaida gehörte, sich aber eindeutig losgesagt hat und der aber auch deutlich macht, dass er sehr muslimisch geprägt ist. Er ist jetzt nach Damaskus gekommen, hat dort in der Umayyaden-Moschee, der großen Moschee in Syrien, eine Rede gehalten, nicht gepredigt, aber eine Rede gehalten, damit auch signalisiert, das ist sozusagen meine Homebase. Aber die Frage wird jetzt sein, wie wird er künftig reagieren und regieren und wird er seine Macht konsolidieren können, auch angesichts anderer radikalerer Gruppen in seiner Umgebung?
Darf man den ersten Aussagen trauen, dass Minderheiten nichts zu befürchten haben, sogar geschützt werden sollen?
Das wird die Zukunft zeigen. Man muss zunächst mal glauben, was er sagt. Und in der Tat hat er ja in der Region Idlib zwar autoritär regiert und auch islamistischere Gruppen auch ziemlich brutal unterdrückt, aber eben Freiheiten gelassen für die anderen Minderheiten. Also man muss zunächst mal abwarten. Und natürlich haben die Minderheiten in Syrien große Sorge, dass sie in einem, und das klingt jetzt vielleicht eigenartig, wenn ich das sage, in einem relativ gesellschaftspolitischen freien Alawiten-Regime, das nun ersetzt wird durch ein sehr viel gesellschaftspolitisch restriktiveres muslimisches Regime. Das wird man abwarten müssen. Es gibt ja durchaus in der muslimischen Tradition, auch in der Tradition der Türken, die ja bis 1918 die Region regiert haben, ein System, in dem man Minderheiten, wenn sie die Treue schwören, dem Herrscher durchaus Freiheiten lässt. Also man muss abwarten, welche Richtung sich das entwickeln wird.
Wenn wir uns jetzt die neue Gemengelage in der gesamten Region ansehen, wer könnte denn profitieren von der Übernahme der Islamisten?
Das ist noch offen, wer dadurch profitieren kann. Zunächst mal haben viele verloren. Das haben die Russen verloren, die blamiert sind. Das haben die Iraner verloren, die ihren Einfluss, den sie über Jahrzehnte lang versucht haben aufzubauen, verloren haben. Die Israelis, bei denen weiß man nicht so genau, was da sein wird. Denn Assad, Vater und Sohn, waren eigentlich zuverlässig im Grenzschutz. Sie waren nicht an einem Konflikt interessiert nach der Niederlage 1967. Also man wird abwarten, wie sich das entwickeln wird. Die Türken profitieren sicherlich davon, denn Erdogan hofft, dass die 3 Millionen türkischen Flüchtlinge jetzt zurückkehren in das Land, weitgehend jedenfalls. Die Kurden haben große Sorgen, weil sie Autonomiebestrebungen hatten und fürchten eher, dass sie von den Türken jetzt weiter in die Defensive gedrängt werden. Also das ist die Gemengelage, die wir im Augenblick sehen. Der Nachbar Irak hofft natürlich, dass dort keine Instabilität entsteht, genauso wie der Nachbar Jordanien. Also das ist so etwa die außenpolitische Gemengelage, die man im Augenblick beobachten kann.
Wir haben heute Morgen schon vom Leiter der Diakonie Katastrophenhilfe gehört, dass ja unglaublich viele Menschen in Syrien auf Hilfe aus dem Ausland, auf Hilfe des Welternährungsprogramms angewiesen sind. Wie gut strukturiert und organisiert sind denn die Rebellen, um diese Lage schnell in den Griff zu bekommen?
Ich glaube, dass das erst die wichtigste Herausforderung wird und sich erst zeigen wird, ob sie das wirklich alles liefern können. Meine Vermutung ist, dass sie selbst überrascht waren von dem schnellen Vormarsch und sich erstmal organisieren müssen. Ich glaube allerdings auch, dass viele Syrer, die jetzt zurückkommen, in der Lage sein werden, sich zu einem Teil schon durchaus selbst wieder zu versorgen. Syrien ist ja ein prinzipiell durchaus wohlhabendes Land. Ich habe da ja als Botschafter 4 Jahre gelebt und bin durch das ganze Land gereist. Also die können das schon, wenn sie erstmal wieder dort Fuß gefasst haben. Und ich glaube, es wird wichtig sein, dass man auch den Syrern, die zurückkehren, Hilfe anbietet, damit sie schnell wieder dort selbstständig leben können. Ob nun wirklich organisierte Hilfe mittelfristig notwendig sein wird, weiß ich gar nicht. Kurzfristig ja, aber mittelfristig sollten wir die unterstützen, die dort sind. Die können das schon von selber.
Wie es in Syrien weitergehen wird, ob das Land befriedet werden kann von den neuen Machthabern, das ist also noch längst nicht ausgemacht. Fest steht aber, die Zeit des Assad-Regimes ist vorbei. Assad hat das Land verlassen, Damaskus ist in der Hand der Rebellen. Moritz Behrendt schaut auf die Zeit unter Assad zurück. Assad war ja mal Hoffnungsträger der Stadt, wie geplant Augenarzt zu werden, sein Studium in London damals abgebrochen hat und die Nachfolge seines Vaters angetreten hat.
30 Jahre lang hatte Hafez al-Assad Syrien mit harter Hand regiert. Einen Aufstand der Muslimbrüder in der Stadt Hama ließ er in den 1980er Jahren blutig niederschlagen. Sein Vermächtnis war ein Land, in dessen Gefängnissen gefoltert wurde, in dem es in jeder Nachbarschaft Spitzel der Geheimdienste gab. Nach seinem Tod im Jahr 2000 kommt sein Sohn Bashar an die Macht. Viele sehen den damals 34-Jährigen als einen Mann für den Aufbruch. Bei seiner Antrittsrede sagte Bashar al-Assad:
"Sa'yan liqiyadati al-watan."
Ich werde mein Bestes geben, unser Land in eine Zukunft zu führen, die die Hoffnungen und legitimen Bestrebungen unseres Volkes erfüllt.
Der libanesisch-amerikanische Journalist Sam Dacher hat sich ausführlich mit der Assad-Dynastie befasst. Er sagt:
Damals wurde Bashar den Menschen als, so wörtlich, der Retter präsentiert. Das Land war eine paranoide Diktatur mit Führerkult und Planwirtschaft. Die Hoffnung war, dass Bashar Syrien öffnen und die Wirtschaft liberalisieren würde. Reform und Wandel lagen in der Luft.
Doch der sogenannte Damaszener Frühling währt nur kurz. Bald beginnt auch Assad Junior, Oppositionelle festzunehmen und zu drangsalieren. 2011, als eine Welle von Aufständen die arabische Welt erfasst, rufen auch in den syrischen Städten Dara, Homs und Damaskus zehntausende Menschen nach Freiheit. Assad reagiert darauf mit massiver Repression. Die zunächst friedlichen Demonstrationen werden von der Armee und regimenahen Milizen niedergeschlagen und geschossen. Selbst Kinder werden verhaftet. Für Assad sind die Protestierenden alles vom Ausland unterstützte Terroristen. Doch sie hätten sich für ihre Verschwörungen das falsche Land und das falsche Volk ausgesucht, so der Präsident 2011 in einer Rede vor dem Parlament. Die Assad-Gegner greifen zu den Waffen, erobern Teile der Wirtschaftsmetropole Aleppo. Das Regime antwortet mit Luftangriffen, westliche Staaten blicken in Sorge auf die Kämpfe in Syrien. Debattiert wird über eine mögliche militärische Intervention. Der damalige US-Präsident Barack Obama spricht eine Warnung aus.
We have been very clear to the Assad regime.
Wir waren gegenüber dem Assad-Regime und anderen sehr deutlich. Für uns ist es eine rote Linie, wenn sich der Gebrauch chemischer Waffen abzeichnet und wenn sie tatsächlich eingesetzt werden. Doch auch als das Assad-Regime in großem Stil mit Giftgas gegen seine Gegner vorgeht, bleibt die Reaktion des Westens eher milde. Erst als sich die Terrororganisation Islamischer Staat in Syrien breitmacht, sind westliche Staaten bereit, eigene Soldaten ins Land zu schicken. In dieser Zeit fliehen Hunderttausende Syrer aus ihrem Land vor dem IS, vor der Unsicherheit und vor den massiven Luftangriffen auf Städte wie Aleppo und Idlib. Verantwortlich dafür sind die syrische und die russische Luftwaffe. Assad setzt vor allem auf seine internationalen Verbündeten, um verlorenes Territorium zurückzugewinnen. Neben Russland sind dies der Iran und die libanesische Hisbollah-Miliz. 2016 erobern sie Aleppo zurück, danach verschieben sich die Fronten in Syrien nicht mehr ganz so stark, auch wenn es weiter Gefechte gibt. Assads Macht scheint gesichert. 2023 wird dann der einst Geächtete wieder in die Arabische Liga aufgenommen. Auch europäische Staaten denken über eine Normalisierung mit dem Assad-Regime nach.
Die jahrzehntelange Herrschaft der Familie Assad in Syrien ist seit dem Wochenende Geschichte. Aber die Frage ist, wie es jetzt weitergeht. In einem Land, das seit Jahren unter einem Bürgerkrieg leidet, in dem Millionen Menschen vertrieben wurden oder noch auf der Flucht sind. Die Armut ist riesengroß und die Gräueltaten des Assad-Regimes haben für permanenten Schrecken gesorgt. Welche Interessen die Rebellen nun verfolgen, das lässt sich noch schwer einschätzen. Ich habe vor der Sendung mit Martin Kessler gesprochen. Er ist Leiter der Diakonie Katastrophenhilfe und er hat noch vor wenigen Tagen mit Blick auf die Kämpfe in Syrien gewarnt vor einem Flächenbrand, gewarnt, dass die Lage aus dem Ruder laufen könnte, es neue Fluchtbewegungen geben werde. Herr Kessler, was ändert sich jetzt nach der Machtübernahme der Rebellen an dieser Lage aus Ihrer Sicht?
Nun gut, zurzeit haben wir eine sehr unsichere Situation. Auf jeden Fall, was Sie jetzt schon beobachten, sind Flüchtlingsbewegungen aus Damaskus raus. Da sind die Unterstützer der Regierung, der ehemaligen Regierung, muss man jetzt ja sagen, die sind schon am Weglaufen. Also das heißt, es werden wahrscheinlich ein paar Leute hineinkommen. Es wird mehrere Flüchtlingsbewegungen geben. Also es gibt vom Norden welche nach Syrien rein, vielleicht auch noch welche aus Libanon auch nach Syrien rein. Aber es wird auch eine Bewegung rausgehen.
Unser Bundeskanzler Scholz spricht beim Ende der Assad-Herrschaft von einer guten Nachricht. Dieses große Aufatmen, das jetzt vielerorts zu spüren ist, das kann einen schon ein bisschen verwundern, weil ja jetzt Islamisten übernommen haben. Wie sollte das die Lage für die Menschen vor Ort denn verbessern?
Nun gut, jetzt ist ein Diktator ist weg. Die Islamisten, das ist die HTS, die hat sich so ein bisschen gewandelt. Also es wird sich jetzt zeigen müssen, wie radikal oder weniger radikal sie sind. Sie haben ja angekündigt, dass sie auch mit anderen Gruppen und anderen Volksgruppen sozusagen kooperieren wollen. Das müssen wir sehen. Also der positive Aspekt, den ich sehe, das ist auf jeden Fall, dass diese Revolution und die Machtübernahme auf jeden Fall mit wenig Blutvergießen einhergegangen ist. Also die Zivilbevölkerung ist nicht bombardiert worden, ein Teil natürlich schon, aber sagen wir mal, gemessen an anderen Konflikten ist das noch relativ ohne Blutvergießen abgegangen und das ist natürlich schon mal positiv.
Was zeichnet sich da aus Ihrer Sicht ab? Was für eine Gesellschaft, was für einen Staat wollen die Rebellen, die jetzt Assad gestürzt haben? Sie haben ja schon gesagt, es sind ja verschiedene Gruppen, die sich durchaus nicht unbedingt einig sind.
Ja gut, wenn wir verschiedene Gruppen haben, die die Macht kämpfen, oder dann müssen sie Allianzen bilden und das funktioniert manchmal oder manchmal auch nicht. Und natürlich sind außenrum um Syrien sind ja viele Interessen involviert. Ich meine, jetzt mit dem Abgang vom Assad fragt man sich natürlich, was mit den Russen ist. Man kann natürlich, die Türkei spielt eine Rolle im Norden von Syrien. Der Iran weiterhin wünscht alles Gute. Also wir müssen sehen, auch Israel ist da. Wir müssen sehen, wie das sich jetzt auswirkt auf die jeweiligen Gruppen, wie sie sich sortieren und ob sie sich wirklich einigen, ein vernünftiges Staatsgebilde zu gestalten.
Es fliehen jetzt auch wieder viele Menschen auch aus Damaskus heraus, haben Sie erzählt. Wie sieht denn ein Leben in Syrien derzeit für die meisten Menschen aus? Wie ist die Versorgungslage?
Das UN-System ist ja sehr stark innerhalb Syriens tätig. Im Norden, in diesen anderen Gebieten, in den anderen zwei Gebieten sind es auch die UN und andere, auch zivilgesellschaftliche Organisationen. Die humanitäre Lage ist katastrophal im Land, schon seit vielen, vielen Jahren. Ich meine, wir haben 16,7 Millionen Menschen, das sind 71% der Bevölkerung, die nach laut UN-Definition hilfsbedürftig sind. 7,5 Millionen sind vertrieben im Land. Außerhalb des Landes, wie Sie wissen, auch nochmal 5 bis 6 Millionen. Und die Versorgungslage ist schlimm. Also wir haben eine Ernährungsunsicherheit von 15,4 Millionen allein im Land.
Hm. Wie sieht es überhaupt da mit landwirtschaftlicher Produktion und so weiter aus? Ist da kriegsbedingt alles zerstört?
Na gut, die landwirtschaftlichen Flächen kann man natürlich teilweise auch anbauen. Es gab ja eine relative Ruhephase. Aber natürlich sind das dann zentrale Infrastrukturprojekte, die nicht so gut funktionieren. Bewässerungsanlagen müssen natürlich gemanagt werden. Straßen müssen frei sein für den Transport. Lagerhäuser und Silos müssen funktionieren. Wenn das nicht funktioniert, ist es natürlich schwierig. Also die Versorgungslage wird natürlich vor allen Dingen auch über das Welternährungsprogramm sichergestellt nach Syrien hinein. Aber die grundsätzliche Verfügbarkeit ist schlecht. Also die Lage der Menschen in Syrien ist katastrophal, seit Jahren eigentlich.
Was erwarten Sie, was da jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auf Sie zukommt als Diakonie Katastrophenhilfe?
Ja gut, wir sind seit vielen Jahren, also seit 2012, schon im Syrien-Konflikt aktiv, in fast allen Gebieten, muss man sagen, in allen umliegenden Ländern und auch innerhalb Syriens. Jetzt müssen wir sehen, wie sich die Situation der Partnerorganisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, dann geriert. Das müssen wir gucken. Also wie verhalten die sich mit den Machthabern, wie verhalten sich die Machthaber zu ihnen und lassen sie Hilfe weiterhin zu? Welche Allianzen sehen Sie vermeintlich bei den Partnerorganisationen mit vielleicht vergangenen Mächtigen? Und das müssen wir jetzt gucken. Ich hoffe nicht, dass es zu starken Einschränkungen kommt und die Kapazitäten noch weiter eingeschränkt bekommen, weil ich meine, wir haben auf der einen Seite eine schlechte Finanzierung, auf der anderen Seite dann auch eine schlechte Umsetzung. Das wäre katastrophal. Jetzt ist der Winter, jetzt kommt die Kälte, jetzt brauchen sie auch noch also Winterkleidung und Kohle und Heizmaterial und solche Dinge. Die müssen ins Land geschafft werden und da müssen wir gucken, dass das geht.
Nach dem Sturz des Assad-Regimes in Syrien zeigen sich deutsche Politiker erleichtert, aber sie warnen auch vor übertriebener Hoffnung. Aus der Union kommen Forderungen, keine syrischen Flüchtlinge mehr aufzunehmen. Grün und SPD kritisieren das. Aus Berlin berichtet Lissy Kaufmann.
Freude auch auf deutschen Straßen, auch in Berlin. Wenige Stunden nach dem Sturz des Assad-Regimes. Exilsyrer versammeln sich spontan, schwenken Fahnen, feiern. Erleichterung auch beim Kanzler.
Über die letzten Jahre hat das syrische Volk unter Assad entsetzliches Leid erfahren. Deshalb ist das Ende der Assad-Herrschaft erstmal eine gute Nachricht.
Erstmal eine gute Nachricht. Im politischen Berlin gibt es auch Warnungen vor übertriebener Hoffnung auf Frieden und Demokratie. Kanzler Olaf Scholz will die nächste syrische Regierung daran messen, ob alle Syrer ein Leben in Würde und Selbstbestimmung führen können.
Es kommt jetzt darauf an, dass Syrien schnell in Recht und Ordnung leben kann und dass Recht und Ordnung dort hergestellt werden. Dabei müssen alle Religionsgemeinschaften, alle Volksgruppen und Minderheiten Schutz genießen.
Knapp 2,5 Minuten spricht der Kanzler am Abend zur Lage in Syrien. Zur neu entflammten Asyldebatte kein Wort. Angefacht hat diese Debatte die Union, wenige Stunden nach dem Sturz von Machthaber Assad. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion Jürgen Hart sieht Auswirkungen auf die Lage in Deutschland.
Ich glaube, dass ganz viele Syrerinnen und Syrer in Deutschland sich darauf freuen, dass sie wieder nach Hause gehen können. Wenn wir sie dabei vielleicht noch etwas unterstützen und sie ermutigen, dann werden viele der Syrer in ein neues Syrien, in ein freies Syrien zurückkehren.
Anzeichen dafür, dass viele Menschen jetzt aus Syrien weg wollen, sieht er nicht. Doch selbst wenn es so kommen sollte, die CSU-Abgeordnete Andrea Lindholz sieht Deutschland nicht in der Verantwortung.
Deutschland hat auf jeden Fall sein Soll bereits erfüllt. Wir haben fast 1 Million Flüchtlinge in Deutschland aufgenommen. Und deswegen fordere ich auch die Bundesregierung auf, dass sie ganz klar macht, dass wir nicht noch weitere Menschen bei uns aufnehmen können, sondern dass dann dafür andere Lösungen gefunden werden müssten.
Die AfD erneuert unterdessen ihre Forderung nach mehr Abschiebungen, auch nach Syrien, wie Bundessprecher Tino Chrupalla im Bericht aus Berlin erklärt.
Wir fordern weiterhin, diejenigen, die in unserem Land nichts zu suchen haben, die abgeschoben gehören, Gewalttäter sowieso, müssen sofort unser Land verlassen. Da wird sich an unserer Haltung nichts ändern.
Kritik daran kommt von den Grünen. Die Abgeordnete Lamia Kador hält die Forderung zu diesem Zeitpunkt für zynisch und populistisch.
Tag 1, solche Diskussionen zu führen, sind völlig fehl am Platz. Ehrlich gesagt erkennen die Realität auch gerade gar nicht an von etwa 1 Million Menschen in Deutschland, die entweder syrisch-stämmig oder zumindest Syrer noch sind.
Auch der Migrationsforscher Gerald Knaus kritisiert die Debatte. Die Frage von deutschen Politikern müsste jetzt eine andere sein.
Können wir jetzt, wo wir noch gar nichts wissen über das, was jetzt passiert, kommt es zu mehr Verfolgungen von Minderheiten? Kommt es zu einem neuen Bürgerkrieg? Wir hoffen nicht. Es könnte gut gehen. Aber bevor man das weiß, jetzt solche Forderungen aufzustellen, ist kein Zeichen einer seriösen Migrationspolitik.
Die Asyldebatte in Deutschland, sie dürfte in dieser Woche dennoch weitergehen und könnte auch zum Wahlkampfthema werden.
Zwischen Hoffnung und Angst nach dem Umsturz in Syrien und die Reaktionen im Ausland sind gemischt. Da ist Erleichterung darüber spürbar, dass die Diktatur um Assad ein Ende hat, aber da ist auch die Gefahr, dass ein Machtvakuum entsteht. Die bisherigen Verbündeten Assads auf der einen und die politischen Gegner auf der anderen Seite müssen sich auf diese neue Lage erstmal einstellen. Schauen wir mal auf zwei wichtige Player. Da ist zum einen der Iran und zum anderen die Türkei. Für beide Länder zuständig ist unser Korrespondent in Istanbul, Alfred Schmidt. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen. Schauen wir mal auf die Türkei. Präsident Erdogan dürfte sich als einer der Gewinner fühlen, denn er hat den Vormarsch der Rebellen unterstützt. Ich habe Alfred Schmidt gefragt, wie fallen die Reaktionen aus? Kann Erdogan damit seine Macht im Nahen Osten ausbauen?
Ja, ich denke, dass Erdogan auf jeden Fall sich als Gewinner der ganzen Entwicklung präsentieren kann. Und er lässt seinen Außenminister Hakan Fidan auch schon die entsprechenden Signale setzen. Fidan hat schon mit Kaya Kallas, der EU-Außenbeauftragten, telefoniert und auch mit Außenministern verschiedener Länder gesprochen. Großbritannien, Frankreich, Spanien, Tschechische Republik und so weiter. Und ist natürlich unter den anderen Ländern in der Region jetzt auch derjenige, der die besten Handlungsspielräume, die besten Optionen hat. Erdogan wird sicherlich seine zwei Hauptinteressen im Auge behalten, nämlich einmal Frieden und Stabilität in Syrien selbst zu sichern, was auch ermöglicht, dass die vielen Menschen, die von dort in die Türkei geflüchtet sind, zurückkehren können. Und das andere ist die Kurdenthematik. Also Erdogan und die türkische Führung in Ankara haben sicher kein Interesse daran, dass sich in Syrien eigene staatliche Strukturen formieren. Das hängt ja auch immer mit der Terrorismusgefahr zusammen. Man darf nicht vergessen, im Oktober gab es noch Anschläge, zu denen sich extremistische kurdische Gruppen in der Türkei bekannt haben. Also kurzum, Erdogan ist sicherlich momentan Gewinner der jetzigen Entwicklung. Er muss aber auch darauf achten, und das wird er, dass die Lage stabil bleibt.
Jetzt haben Sie die geflüchteten Menschen schon angesprochen, die aus Syrien in die Türkei gekommen sind. Sie sind vor dem Assad-Regime geflohen, dieses Regime aber ist gestürzt. Geht man in Istanbul tatsächlich davon aus, dass diese Menschen jetzt nach Syrien zurückkehren?
Wahrscheinlich so schnell wie möglich. Und wenn man die Kommentare in sozialen Medien anschaut, ist es so eine Mischung aus Glückwunsch und dem Wunsch, dass sie nun alsbald auch wieder gehen. Denn die Akzeptanz in der türkischen Bevölkerung, muss man sagen, dass diese doch Millionen Menschen, die aus Syrien geflüchtet sind, auf Dauer in der Türkei bleiben, die war zuletzt im Sinkflug. Also auch das ein positiver Effekt. Könnte sein, dass noch verschiedene Arten von politischem Gewinn aus dieser Lage für die Türkei herauskommen. Sie kann sich auch positionieren. Wir sind offen für Kooperation mit internationalen Partnern, anders zum Beispiel als Russland oder die Islamische Republik Iran, die ja deutlich geschwächt aus dieser ganzen Entwicklung hervorgehen. Also der Effekt auch auf die Migrationspolitik ist deutlich spürbar. Es ist, muss man sagen, auch insgesamt eine sehr emotionale Sache in der Türkei. Die Leute haben seit Jahren mitbekommen, was da läuft. Es gibt Menschen, die einem erzählen, ich habe mein halbes Leben nichts anderes erlebt als Krieg südlich der Grenze von meinem Heimatland. Mhm. Dass das jetzt erstmal ein Ende hat, sorgt hier auch für Erleichterung. Und alle hoffen natürlich, dass die Lage nicht instabil wird.
Herr Schmidt, schauen wir mal in den Iran. Sie haben es schon angesprochen. Das Land hat eine völlig andere Position als die Türkei. Teheran hat das Assad-Regime ja unterstützt. Jetzt ist dieses Regime binnen weniger Tage völlig kollabiert. Warum geht der Iran da geschwächt heraus?
Vor allem deshalb, weil für die Islamische Republik Iran ein wichtiger strategischer Partner weggebrochen ist. Iran hat komplett und die ganze Zeit uneingeschränkt das Assad-Regime in Syrien unterstützt und dadurch ja auch seinen Einfluss quer über die Nahostländer bis in den Libanon hinein verstärken können. Diese sogenannte Achse des Widerstandes, wie es in Teheran genannt wurde, das ist jetzt abgebrochen. Der Handlungsspielraum der Führung in Teheran ist sehr viel kleiner als vorher. Auch das ein Grund dafür, dass Iran zu den Verlierern dieser jetzigen Entwicklung gehört. Und dann ist die Islamische Republik Iran natürlich auch militärisch stark geschwächt, was daran liegt, dass die Hisbollah im Libanon, die ja vom Iran unterstützt wird, sich seit Wochen extreme Gefechte liefert mit Israel. Also kurzum, Iran hat lange gebraucht, um auf diese neue aktuelle Entwicklung zu reagieren gestern Nachmittag. Irgendwann am späten Nachmittag kam dann auch ein Statement des iranischen Außenministers, dass man natürlich weiter an Frieden und Stabilität in Syrien interessiert sei. Aber ebenso wie Russland steht Iran auf der Verliererseite der ganzen Sache, weil sie Assad unterstützt haben. Der ist nun weg. Und Iran fehlen momentan sozusagen auch die Ansprechpartner in der Region. Also da steht die Türkei unterm Strich sehr viel besser da. Im Grunde ist die Türkei auch an der Stelle die Gewinnerin der Entwicklung, denn sie hat die meisten Ansprechpartner. An ihr kommt man nicht vorbei.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.